Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker-Podcast. In den letzten Folgen haben wir uns mit dem Thema digitaler Zwilling beschäftigt, vor allem in der Produktion und im Automotive-Bereich. Und jetzt steigen wir in das Gesundheitswesen ein. Und da gibt es nämlich auch einen digitalen Zwilling, den digitalen Patientenzwilling. Und was das genau ist, erzählt uns heute Dr. Jonas Marcello. Er ist Abteilungsleiter von Digital Health Engineering am IESE. Hi Jonas, schön, dass du da bist.
Hi Fabienne, ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. Gut, dann lüfte doch mal das Geheimnis direkt. Was ist denn ein digitaler Patientenzwilling?
Ja, digitaler Patientenzwilling ist so ein relativ neues Konzept, das halt sehr breit ist, weil es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt für digitale Patientenzwillinge. Man kann so, dass das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist, wenn man zum Beispiel Daten von Wearables, also so Smartwatch, den Puls, die Bewegung, die man macht und sowas, das die ganze Zeit aufzeichnet, kann man halt so, Firmen würden jetzt sagen, Bewegungsmuster und sowas erstellen. Aber wir wollen das ja nicht für Werbung machen, sondern eben für Gesundheit. Und das heißt, wenn man solche Daten hat und zusätzlich Arztbesuche oder halt eben beim Krankenhaus verschiedene EKGs, all solche Sachen in diesen digitalen Zwilling einfließen lässt, kann man halt viel über die Gesundheitsänderungen feststellen. Wenn man merkt, jemand bewegt sich plötzlich weniger als noch vor den letzten Wochen. Das sind manchmal ganz schleichende Prozesse, die man selber nicht feststellt, die auch irgendwie Eltern nicht feststellen bei ihren Kindern. Und da sind halt eben digitale Zwillinge würden frühzeitig, könnten sie Alarm schlagen, wenn wirklich irgendwelche medizinischen Probleme gerade auftreten oder anfangen.
Mhm. Also ganz plakativ stelle ich mir das jetzt vor wie ein Bild, eigentlich ein Abbild von mir selbst, wo eigentlich alle Prozesse aus meinem Körper, alle Gesundheitsdaten eingetragen sind. Oder also wie schaut dieser digitale Patientenzwilling aus?
Wir sind da noch sehr am Anfang von der Entwicklung, nicht nur bei uns am Fraunhofer IESE, sondern generell. Man möchte natürlich für so digitale Zwillinge in der Industrie, ist das ja auch, dass die eigentlich alles beinhalten, was irgendwie in diesen Objekten drin ist. Also möglichst alle Daten, die es irgendwie gibt. Da sind wir bei Menschen und bei den Patientinnen halt noch sehr weit entfernt, weil der Mensch ist wesentlich komplexer als irgendwelche Bauteile in einer Fabrik. Die kann man nicht mal eben so mit einem digitalen Zwilling abbilden. Aber wir können versuchen, möglichst viel da drin zu haben. Das heißt, wenn wir Gesundheitsdaten haben von Patientinnen und Bewegungsdaten, Puls, all solche Sachen, die man sich vorstellen kann, auch was man isst, wenn man einträgt, was man isst und wie man sich dementsprechend dann wieder verhält, sind das alles Sachen, die halt eine gewisse Regelmäßigkeit aufweisen können oder man kann halt eben davon Sachen ableiten.
Mhm. Okay. Ja, wenn du jetzt schon sagst, Sachen ableiten, also welche Chancen entstehen denn dadurch, dass man einen Patientenzwilling entwickelt oder ja festlegt?
Hauptsächlich deshalb, es gibt schon Leute, die gar nicht mehr vom Patientenzwilling sprechen, sondern vom Menschenzwilling, weil wir wollen eigentlich weg vom Patienten. Wir wollen, bevor der Mensch ein Patient wird, wollen wir eigentlich schon eingreifen können. Also man will durch digitale Patientenzwillinge frühzeitig Krankheiten erkennen oder halt eben präventiv rangehen, dass man halt nicht sagt, jetzt ist schon was passiert, dann ist es ja häufig zu spät, wenn man von kardiovaskulären Krankheiten spricht, ist es ganz häufig, dass es Frühzeichen gibt, die man halt eben erkennen könnte. Wenn ich jeden Tag zum Arzt gehen würde, würde ein Arzt das vielleicht erkennen, aber das ist natürlich nicht möglich. Aber digitale Patientenzwillinge hätten da halt die Möglichkeiten, frühzeitig was zu erkennen.
Okay. Und gibt es noch andere Szenarien, beispielhaft, was man mit dem Patientenzwilling oder Menschenzwilling simulieren könnte? Also zum Beispiel fallen mir da klinische Studien ein oder wie schaut's mit Tierversuchen aus? Was bringt das in die Richtung?
Das sind Sachen, auf die wir hin möchten. Wir möchten es irgendwann schaffen, dass halt klinische Studien an digitalen Patientenzwillingen durchgeführt werden und nicht mehr an echten Menschen oder nicht mehr mit Tierversuchen. Und die Welt bewegt sich auch schon dahin, auch die Pharmaindustrie bewegt sich dahin, dass viele Modelle frühzeitig schon in Silico, nennt sich das, ne, am Computer ausprobiert werden. Es gibt ja in vivo, also in den Lebewesen, dann gibt es in vitro, in Zellkultur und in Silico, wenn man es am Computer macht. Und genau diese Computermodelle werden schon verwendet. Es gab jetzt vor kurzem auch eine Nature Paper, die haben Millionen oder Milliarden von verschiedenen Molekülen per AI gescreent, welche davon jetzt ein mögliches Antibiotikum sein könnten und mussten im Endeffekt dann nur noch 50 oder sowas Moleküle wirklich testen an Zellkulturen und konnten dadurch halt wirklich riesige Geldsummen sparen. Das hätte kein Pharmaunternehmen, hätte diese ganzen Moleküle alle selber testen können. Aber eben dafür brauchten die ein Modell. Was bedeutet das überhaupt, so ein Antibiotikum zu sein? Und sowas kann man halt eben mit, in dem Fall war es jetzt kein Patientenzwilling, aber mit Patientenzwilling kann man natürlich andere Medikamente dann dementsprechend modellieren. Man kann einzelne Organe, das ist dann vielleicht einfacher als einen ganzen Menschen, wenn man sagt, ich erstelle einen digitalen Zwilling von einem Herzen oder von einer Leber. Und dann habe ich halt eben alle Informationen, die ich über diese Organe habe und kann dementsprechend gucken, wie würden die sich verändern, wenn ich ein Medikament dazugebe, wenn ich hier was ändere, andere Nährstoffe oder sowas.
Okay, das klingt auf jeden Fall gut. Was sind denn die Herausforderungen, also vielleicht auch bei der technischen Umsetzung von solchen Patientenzwillingen?
Die größte Herausforderung sind einfach die Art der Daten. Zum einen gibt es unheimlich viele medizinische Daten, aber die liegen nicht so vor, dass man sie verwenden kann. Die sind ganz häufig auf Papier. Bei modernen haben sie aber auf PDF. Ah, das ist so, dass genau. Damit kann man jetzt kein AI-Modell trainieren. Diese so PDFs, da bringt einem digitalen Zwilling nichts. Mhm. Das heißt, die Daten müssen einmal digitalisiert werden, um überhaupt verwendet werden zu können für die medizinische Forschung. Da ist auch unsere Regierung und gerade das Gesundheitsministerium haben das erkannt. Die haben viele Gesetzesinitiativen gestartet, dass Daten digitalisiert werden, dass vereinheitlicht werden, dass es eine Interoperabilität gibt zwischen den Systemen.
Mhm. Okay. Und welche Themen bearbeitet ihr denn mit, ich sag mal, Firmen oder Kliniken aus der Praxis? Also welche Herausforderungen haben die, wenn sie auf euch zukommen?
Viel. Es gibt wirklich sehr viele Herausforderungen. Was ist einerseits natürlich sehr, sehr schockierend, andererseits für uns natürlich auch gut, weil es gibt viel zu tun.
Und es wird nicht langweilig.
Nee, das auf keinen Fall. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Und es gibt jetzt ein Umdenken seit einiger Zeit, dass die Digitalisierung vorangehen muss und diese Insellösung weg müssen. Und das haben auch Krankenhäuser erkannt. Krankenhäuser haben ganz häufig einfach über Jahre aufgebaute IT-Infrastruktur, die sehr Insellösung ist. Zum Beispiel in der Uniklinik Frankfurt, mit der wir zusammenarbeiten, die verwenden unterschiedliche Systeme auf der Intensivstation und auf der Normalstation. Und wenn Patienten jetzt verlegt werden von der Intensiv auf die normale Station, dann sind erstmal die ganzen Behandlungsinformationen nicht da. Die Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und Ärzte auf der Normalstation haben diese Daten einfach nicht im IT-System drin und müssen die erstmal händisch eingeben. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand und kann leider auch zu Fehlern führen. Menschen vertippen sich, Menschen geben manchmal was falsch ein. Und da arbeiten wir jetzt gerade dran an einem Dashboard, dass eben diese Daten aus den verschiedenen Systemen den Mitarbeitenden dort vor Ort zeigt, dass die mit einem Blick sehen können, welche Daten kommen von wo, aus welchem System und so einen gesamtheitlichen Überblick über die einzelnen Patientinnen bekommen können.
Mhm. Ja, sehr schön. Jonas, wo soll denn aber jetzt die Reise hingehen? Also was plant ihr in Zukunft oder was denkt ihr, was wichtig wird in der Zukunft, sowohl auf den digitalen Patientenzwilling bezogen als auch auf das Thema medizinische Daten insgesamt?
Ein großes Thema für uns ist, wie schon gesagt, diese Interoperabilität. Also das zu schaffen, dass eben die Systeme miteinander kommunizieren können. Das ist jetzt auch nicht nur für uns wichtig. Das ist ein Riesenanliegen auch vom Gesundheitsministerium und auch von allen Stakeholdern, die da beteiligt sind in der Gesundheitsbranche. Für die Forschung ist das essentiell. Und wir haben am IESE haben wir viel Erfahrung mit Ökosystem, Interoperabilität. Das sind natürlich Themen, an denen wir schon viel gearbeitet haben. Und da macht es natürlich Sinn, sich das auch im Gesundheitswesen anzugucken. Und darauf aufbauend halt eben auch unsere digitalen Zwillinge. Wir haben ja auch am IESE haben wir den Standard entwickelt, BASICS für digitale Zwillinge. Und diesen Standard wollen wir auch verbinden mit dem FHIR-Standard, dass wir wirklich nicht nur diesen FHIR-Standard haben in der Medizin, sondern dass wir den auch gleichzeitig verwenden können, um daraus digitale Zwillinge zu erschaffen, digitale Patientinnen-Zwillinge, die man dann später nehmen kann für die Erforschung von neuen Medikamenten, für die Behandlung, für die Prävention und Früherkennung. Also die wirklich breit aufgestellt alles können, der Alleskönner.
Ja, genau. Also ihr wollt quasi die Systeme aus der Industrie 4.0 ins Gesundheitswesen übertragen.
Ganz genau. Das ist eine Sache, auf die wir setzen und sehen auch, dass das ist, was interessiert. Und es gibt auch schon die ersten Schnittstellen in dem Bereich, dass wir ja digitale Zwillinge entwerfen für die Herstellung von mRNA-Impfstoffen. Mhm. Wir alle kennen ja seit Corona mRNA-Impfstoffe.
Ja, die Namen zumindest, ja.
Genau. Genau. Und das sind ganz andere Herstellungsweisen als, ich sage jetzt mal, in der herkömmlichen Industrie oder herkömmliche Pharmaindustrie. Und dementsprechend müssen natürlich die Bedingungen auch anders werden. Und hier sind wir beteiligt am Leitprojekt von der Fraunhofer Gesellschaft, RN Auto. Und da entwickeln wir eben digitale Zwillinge, die diese Verkapselung, die dafür sorgen, dass die mRNA in die Lipide kommt, sodass sie dann später eben den Menschen gespritzt werden kann.
Okay.
Gleichzeitig haben wir hier auch nochmal einen zweiten Ansatz, und zwar die Entwicklung von den KT-Zellen, die für eine personalisierte Tumortherapie verwendet werden können. Also auch hier werden digitale Zwillinge verwendet für personalisierte Medizin und eben die Herstellung. Als Pharmaindustrie, ich stelle Aspirin her, da stelle ich weiß nicht, Millionen Tabletten pro Tag her in der Fabrik, die macht nichts anderes, die läuft Tag ein, Tag aus. Wenn ich aber jetzt personalisierte Medizin habe, und dann kann ich nicht mehr Großprodukte machen, die für alle funktionieren, sondern ich muss die Fabrik so umstellen, dass ich in kleinen Mengen Sachen produzieren kann, eben für einzelne Patientinnen. Und da helfen digitale Zwillinge eben bei der Planung, damit diese Industrieanlagen da angepasst werden können.
Okay. Und was sagst du zum Thema KI? Also wie wird das weiterhin im Medizinbereich eingesetzt werden in der Zukunft?
Ja, KI ist natürlich super wichtig für Medizin. Zum einen, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben Unmengen an Daten in der Medizin und wollen ja immer wieder neue Wirkstoffe, neue Medikamente, aber auch neue Therapien entdecken oder neue Methoden zur Diagnostik. Und da haben wir riesen Datenmengen, die kann man nicht mehr händisch irgendwie bearbeiten. Und KI findet da einfach Muster, die Forscher nicht sehen können oder nicht so leicht finden. Gleichzeitig, ich hatte eben schon kurz von den Large Language Modellen gesprochen. Large Language Modelle werden gerade sehr hoch auch oder von uns und generell sehr wichtig angesehen im Medizinsektor, weil wir so viel Dokumentation haben, so viel Gespräche. Ärzte unterhalten sich mit den Patienten und all das kann eben von Large Language Modellen für die Dokumentation aufgearbeitet werden, dass man es nicht mehr händisch abtippen muss und Dokumentation verstehen oder auch Patientinnen Informationen leicht verständlich geben. Ärztinnen und Ärzte müssen sich dauerhaft weiterbilden. Es werden täglich hunderte wissenschaftliche Paper publiziert zu verschiedenen Ergebnissen. Da kann man als einzelner Mensch nicht mehr mit. Da können Large Language Modelle helfen und diese Informationen zusammenfassen, aggregieren, einfach diesen Wissensvorsprung wirklich einfangen zu können auch.
Sehr gut. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Ich hoffe, dass du da eine Einschätzung geben kannst. Wann wird es den digitalen Patientenzwilling so komplett geben?
Komplett mit allem. Oh, das sind so Sachen, wenn man einen vor 10 Jahren gefragt hätte, kann man mal mit einem Computer vernünftig chatten, hätten alle gesagt, na, da sind wir noch weit von entfernt. Mittlerweile ist ChatGPT so Standard, dass das bei uns in den Handys drin ist und so.
Also ist schwer einzuschätzen.
Genau.
Aber probier's mal.
Es wird so schrittweise sein, aber in 15 Jahren werden wir schon wesentlich weiter sein. Aber einen kompletten digitalen Zwilling werden wir nicht hinbekommen, weil wir immer wieder was Neues lernen werden. Und wir werden, ich glaube, den Menschen komplett abzubilden, das schaffen wir nicht. It's not rocket science. Es ist wesentlich komplexer als so eine Rakete. Der Mensch ist wesentlich schwieriger, als irgendwie ein Flugzeug zu bauen. Und es wird immer irgendwelche Unsicherheiten und Besonderheiten geben. Und auch hier abschließend vielleicht noch einen Punkt aufwerfen. Was halt auch beim digitalen Patientenzwilling wichtig ist und auch bei AI in der Medizin, dass wir daran denken müssen, dass wir halt eben nicht nur für die Mehrheit arbeiten, sondern dass so ein KI-System ist immer nur so gut wie die Daten, die man zum Trainieren benutzt. Und wenn ich jetzt nur Daten von weißen, mittleren, alter Männer da drin habe, dann sind andere einfach unterrepräsentiert und werden dementsprechend schlechter behandelt. Und solange es, und es wird immer einfach Minderheiten geben, es wird immer Sonderfälle geben. Und deshalb meine ich auch, so ein digitaler Zwilling wird nie fertig sein, weil wir immer wieder neue Sachen erkennen, neue Grenzfälle, die nicht mit drin sind. Und das ist...
Noch dazu lernen quasi.
Ja. Genau, das ist halt wichtig, das erkennen zu können.
Sehr schön. Dann schon mal danke, Jonas. Jetzt kommt noch die letzte Frage im Podcast, die jetzt nichts mehr mit dem Patientenzwilling zu tun hat. Was war denn der erste Rechner, den du hattest? Und welches Betriebssystem lief darauf, wenn du das weißt?
Also mein Vater war immer schon so ein Technik-Freak und hatte ganz früher schon Computer. Ich glaube, PC 10 war so das erste. Ich weiß nicht mehr, wie das Betriebssystem hieß.
Okay, aber ja, gut, genau.
Und also ich konnte damals als kleines Kind mit DOS irgendwie schon meine Spiele starten und dann halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, was wir da, Kong oder sowas halt alles drauf gespielt haben. Aber ja.
Cool, ja,
sehr. Da bin ich früh reingewachsen.
Das ist toll. Deshalb bist du jetzt hier am IESE gelandet.
Genau.
Okay, dann vielen Dank dir. Ich sag schon mal tschüss. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Mach's gut.
Danke.
Und beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Karriere-Podcast. Dann hört ihr wieder meine Kollegin Nina. Also hört wieder rein. Bis dann. Tschüss.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.